Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, den Predigttext, den ich heute herausgesucht habe, er nimmt uns mit in das Jahr 520 vor Christus. Ich muss Ihnen so ein bisschen die historischen Umstände schildern und erläutern, damit Sie das gleich richtig verstehen können, wenn wir den Predigttext hören. Im Jahr 587, also fast 70 Jahre zuvor, war Jerusalem zerstört worden. Der Tempel zerstört worden, ganz Jerusalem dem Erdboden platt gleichgemacht worden und die Bevölkerung wurde deportiert nach Babylonien, in das babylonische Exil. Die Babylonier schließlich wurden von den Persern besiegt und es kam ein neuer König viele Jahre später, im Jahr 538, der erließ ein Edikt. Dieser König war der König Kyros und erließ ein Edikt, in dem er die Gefangenen freiließ und ihnen die Genehmigung gab, zurückzukehren nach Israel, nach Jerusalem und auch dort ihre Stadt und den Tempel wieder aufzubauen. Es sind dann etwa 50.000 Juden aus Babylonien zurückgekehrt nach Jerusalem. Und sie haben dann im Jahr 537 angefangen, Jerusalem wieder aufzubauen. Sie haben angefangen, ihre Häuser aufzubauen und sie haben auch begonnen, den Tempel wieder aufzubauen. Aber wir müssen uns das vorstellen, einfach, das war eine sehr, sehr schwierige Zeit. Die hatten dort keine Äcker mehr, da war nichts angepflanzt, kaum Nahrung halt. Es gab eine Menge Feinde um sie herum, die sie bedrängten und so beschränkte man sich schließlich nur noch auf das Allernotwendigste, nämlich ein Stück weit Essen und Trinken zu besorgen und die eigenen Häuser herzustellen. Und der Tempelbau, mit dem man begonnen hatte, der blieb links liegen. Und das ging mehrere Jahre so, bis schließlich im Jahr 520, also 17 Jahre nach diesem Neubeginn dieses Wiederaufbaus, Gott ganz deutlich zu den Menschen in Jerusalem spricht. Denn die haben mittlerweile ihre Stadt wieder tipptopp aufgebaut, da war alles wieder in Ordnung. Aber der Tempel lag immer noch in Ruinen. Und jetzt entstand eine große wirtschaftliche Not in Jerusalem, es hatte eine große Dürreperiode gegeben. Es waren jetzt auch immer wieder mehr Menschen zurückgekommen, es gab große juristische Streitigkeiten, weil viele Menschen Ansprüche auf das Land stellten, wo jetzt neue Häuser waren, wo sie sagten, aber das war doch mein Vorfahren halt nicht. Wir wissen davon, dass es da große Gerichtsprozesse gegeben hat halt nicht. Es war ganz vieles in Unordnung. Und in diese Situation, der Dürreperiode, wo die Leute aber ihre Häuser wieder aufgebaut hatten und wo sie jetzt anfangen, nicht um ihren Reichtum zu streiten, da spricht Gott unseren Predigttext hinein. Wir wollen hören als Predigttext Haggai 1, die Verse 2 bis 13. So spricht der Herr Zebaoth. Dies Volk spricht, die Zeit ist noch nicht da, dass man das Herrenhaus baue. Das Herrn Wort geschah durch den Propheten Haggai. Aber eure Zeit ist da, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt und dies Haus muss wüst stehen. Nun, so spricht der Herr Zebaoth, achtet doch darauf, wie es euch geht. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht erwärmen. Und wer Geld verdient, der legt es in einen löchrigen Beutel. So spricht der Herr Zebaoth. Achtet doch darauf, wie es euch geht. Geht hin auf das Gebirge und holt Holz und baut das Haus. Das soll mir angenehm sein und ich will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der Herr. Denn ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig. Und wenn ihr es schon heimbringt, so blase ich es weg. Warum das? Spricht der Herr Zebaoth. Weil mein Haus so wüst dasteht und ein jeder nur eilt, für sein Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch den Tau zurückgehalten und das Erdreich sein Gewächs. Und ich habe die Dürre gerufen über das Land und Berge über Korn, Wein, Öl und über alles, was aus der Erde kommt, auch über Mensch und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Da gehorchten Serubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, der Hohepriester, und alle übrigen vom Volk der Stimme des Herrn, ihres Gottes, und den Worten des Propheten Haggai, wie ihn der Herr, ihr Gott, gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, der beauftragt war mit der Botschaft des Herrn an das Volk: Ich bin mit euch, spricht der Herr. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für dieses alte Wort des Propheten Haggai, das du uns jetzt schenkst, dass wir hören dürfen, über das die Predigt gehen soll. Wir wollen dich bitten, Herr, für diese Predigt, dass du sie bevollmächtigst mit deinem guten Heiligen Geist, dass wir deine Stimme vernehmen mit dem, was du uns zu sagen hast, und dass wir dann unsere Herzen nicht verstocken gegenüber dem, was du uns sagst, genauso wie es die Bevölkerung damals in Jerusalem getan hat, sondern dass wir in Ehrfurcht vor deinem Wort stehen und auch Täter deines Wortes sind. Dieses Wunder wird nur dann gelingen können, Herr, wenn du dieser Predigt selber deinen Segen schenkst. Und darum wollen wir dich bitten, Herr, segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, nach diesem historischen Vorwort, bevor ich den Text verlesen habe, möchte ich jetzt noch ein zweites methodisch-didaktisches Vorwort sagen, bevor ich dann mit der eigentlichen Predigt beginne, um Ihnen zu erläutern, wie ich diesen Text versuche auszulegen. In der alten Kirche gab es den sogenannten vierfachen Schriftsinn. Die Männer und Frauen im Mittelalter und davor wussten, dass man den Text nicht nur wörtlich, das ist der erste Schriftsinn, verstehen kann und verstehen muss, sondern dass es auch noch andere Möglichkeiten gibt, durch die der Herr spricht und die man dann so sich methodisch-didaktisch erschließen kann. Es gibt neben dem wörtlichen Schriftsinn, der erste ist, den sogenannten allegorischen, das heißt den symbolischen, dass man sagt, ich denke mich in dieses Bild hinein und lasse es so als Abbild für meinen Glauben stehen. Es gibt drittens den moralischen Schriftsinn, der uns ethisch sagt, was wir zu tun haben. Und es gibt viertens, das hat uns die alte Kirche gelehrt, den sogenannten endzeitlichen, den eschatologischen Schriftsinn, der immer wieder auch die Endzeit in den Blick nimmt. Und ich werde heute diesen Text versuchen auszulegen mit dem ersten Schriftsinn, dass wir das einfach nochmal wörtlich verstehen, was ist damals passiert und geschehen vor 2500 Jahren. Und das aber dann symbolisch von dem zweiten Schriftsinn her zu verstehen, was heißt das für uns? Damals, vor 2500 Jahren, waren die Menschen in Jerusalem gerufen, den Tempel zu bauen, tatsächlich ein Gebäude zu errichten, damit die Herrlichkeit Gottes wieder dort vor Ort sein konnte. Und das ist wichtig und interessant, historisch zu wissen. Aber für uns, die wir diesen Text lesen, ist es noch wichtiger, es als Bild zu verstehen, allegorisch, symbolisch zu sehen, weil wir ja das Haus Gottes sind. Und das ist jetzt keine willkürliche Auslegung, die ich jetzt so irgendwie da reinpresse oder reininterpretiere, sondern das ist das, was die Bibel uns lehrt. 1. Korinther 6 heißt es: Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist? Also da spricht die Bibel vom Tempel Gottes als unserem Leib. Oder 2. Korinther 6 heißt es: Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes halt. Wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Und auch eben die beiden Lesungen, 1. Korinther 3, nicht, da heißt es, ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes halt, nicht? Oder im Petrusbrief, dem zweiten Kapitel, die zweite Lesung, wo es eben heißt, er baut euch als geistliches Haus. Das heißt also, diese Erklärung, diese symbolische Erklärung, die ist in der Bibel selber angelegt. Und darauf möchte ich jetzt einfach zu sprechen kommen, in der Predigt, das nur vorneweg zur methodisch-didaktischen Erklärung auch, warum die Predigt so dann aufgebaut ist und warum das ganz klar biblisch ist. Jetzt zum eigentlichen Hauptteil der Predigt. Vier Punkte. Ich habe diese Predigt überschrieben: Das Wort des Herrn über den Bau seines Hauses. Das Wort des Herrn über den Bau seines Hauses. Und ich habe vier Punkte mitgebracht. Erstens, die Kritik des Herrn über den Bauzustand seines Hauses. Zweitens, die Strafe des Herrn für den Bauzustand seines Hauses. Drittens, der Aufruf des Herrn zum Bau seines Hauses. Und viertens, die Verheißung des Herrn für den Bau seines Hauses. Das erste, die Kritik des Herrn über den Bauzustand seines Hauses. Wir lesen das in den ersten beiden Versen, da heißt es hier, so spricht der Herr Zebaoth, und das ist ganz wichtig in diesem Text, immer wieder spricht Gott, 6-mal heißt es hier, so spricht der Herr, so spricht der Herr. Deshalb nochmal heute Wochenspruch, nicht heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, verstockt eure Herzen nicht. So spricht der Herr, dieses Volk spricht, die Zeit ist noch nicht da, dass man das Haus baue, das Herrenhaus baue. Und das Herrn Wort geschah durch den Propheten Haggai, aber eure Zeit ist da, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt, und dies Haus muss wüst stehen. Das kritisiert der lebendige Gott hier. Der sagt den Israeliten da in Jerusalem, ihr habt euch um alles gekümmert, was euch angeht. Eure Gärten, eure Zäune, eure Dächer, nicht? Und sogar eure Wohnzimmer, die habt ihr wieder getäfelt, nicht? Also es sind jetzt nicht irgendwelche Baracken, in denen die leben, nicht? Sondern die haben schon wieder so weit einfach sich beieinander gerappelt dort in Jerusalem, dass die alles täfeln konnten, nicht? Das ist ein Zeichen des Luxus, der da ist halt, nicht? Die leben richtig im Luxus und im Prang, da ist nach außen alles super halt, nicht? Aber das Haus Gottes, der Tempel des lebendigen Gottes, der liegt noch in Bruchstücken da. Das ist noch eine Ruine halt, nicht? Ihr wohnt in getäfelten Häusern und mein Haus muss wüst stehen. Dein Haus ist getäfelt, sein Haus ist wüst halt, nicht? Das ist die Kritik. Das ist der Vorwurf des lebendigen Gottes an die Menschen damals. Städtebaupolitisch war in Jerusalem mittlerweile wirklich vieles wieder hui, nicht? Da sind sicherlich Leute gekommen, haben gesagt, meine Güte, wie die Stadt sich entwickelt hat. Aber geistlich, nicht? Geistlich war es fui, nicht? Außen hui, innen fui. Und das ist die Kritik, die der lebendige Gott hier den Menschen vor 2500 Jahren entgegenruft. Das habe ich eben erläutert. Wir wollen das auf uns beziehen. Wir wollen das symbolisch betrachten und wollen uns das gefallen lassen, dass Gott auch unseren geistlichen Hausbau betrachtet. Dass er sagt, wie sieht es denn aus bei dir mit deinem Glauben, mit deinem Vertrauen, mit deinem Einsatz fürs Reich Gottes? Und da sagt Gott dir auch zu, du wohnst im getäfelten Haus, aber mein Haus steht wüst da. Es mag vielleicht nicht jeder dieses Wort heute im ersten Punkt fassen, aber es gibt sicherlich einige heute unter euch und Ihnen, die jetzt genau sagen, jawohl, das ist mein Zustand. So im Äußeren ist bei mir alles super. Ich habe jetzt wieder ein neues Auto, Inspektion am Auto gemacht halt nicht. Der Garten, da war der Gärtner schon da, hat wieder die Bäume beschnitten halt nicht, die Heizung ist bei mir gewartet halt, meine Schulden sind abbezahlt halt nicht, ich war beim Arzt und habe mich durchchecken lassen halt, alles in Ordnung halt nicht, habe das alles in Ordnung gebracht mit meiner Rentenversicherung halt nicht, ich kann auch 50 Jahre leben, alles überhaupt kein Problem, alles in ganz, ganz sauberen Verhältnissen halt nicht, alles wunderbar, hui, ganz prima. Aber wie sieht's mit deinem geistlichen Zustand aus? Und da prüf dich bitte mal. Vielleicht ist es ja bei dir genauso wie damals in Jerusalem. Außen, hui, alles in Ordnung mit diesen irdischen, vergänglichen Dingen, aber das Geistliche, das Ewige, das ist pfui. Und da kommt der lebendige Gott zu dir und sagt dir, kümmere dich darum. Das ist nicht in Ordnung, wie du dich verhältst. Er äußert Kritik an deinem geistlichen Hausbau. Ich darf Ihnen das ganz deutlich sagen, dieser Text geht seit 6 Wochen mit mir. Seit 6 Wochen bewege ich den und habe immer wieder gedacht, wann bringst du den mit? Und aufgrund des Wochenspruches habe ich ihn heute mitgebracht. Aber in der ganzen Zeit hat Gott immer wieder auch über meinen geistlichen Hausbau gesprochen. Auch in meinem Leben ist so nach außen ganz vieles in Ordnung, nicht? Stehst hier vor einer vollen Kirche, nicht? Und was ich letzte Woche E-Mails gekriegt habe von Leuten aus der ganzen Bundesrepublik, nicht? Also über meinen Pastorendienst halt, nicht? Da konnte ich mir richtig auf die Schulter schlagen, was ich für ein Kerle bin halt, nicht? Alles äußerlich super halt, nicht? Und wenn mich einer fragen würde vom Kirchenvorstand, also könnte ich dokumentieren halt, nicht? Was ich gemacht habe, wunderbar. Aber der lebendige Gott, der guckt nicht aufs Äußere. Der guckt in den Glauben hinein. Und er sagt auch mir, Olaf Latzel, kümmer du dich um deinen geistlichen Hausbau. Um deinen geistlichen Hausbau. Und bei uns ist es ja nicht so wie in Berlin, bei dem Flughafen, der dort gebaut wird, nicht, wo die ganze Bundesrepublik kritisiert, aber niemand die Verantwortung übernimmt. Nein, Hier kritisiert der lebendige Gott, das ist nur einer, aber vor dem müssen wir dann auch gerade stehen. Da können wir uns nicht wegducken wie die Politiker, das ist ja leider in der Demokratie so, nicht? Da hat nie einer eine Verantwortung, nie einer was falsch gemacht, nicht? Es sind immer die anderen gewesen und alle zucken nur mit den Schultern halt, nicht? Wir sind nicht irgendwo bei einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss, wir sind vor dem lebendigen Gott und seine Stimme kritisiert uns heute Morgen. Ich sage nochmal, vielleicht nicht jeden von uns, aber es gibt einige unter euch, die heute genau diese Kritik zu hören haben, wo Gott ihnen sagt, ihr wohnt in getäfelten Häusern, aber mein Haus, mein geistliches Haus steht wüst. Das ist die Kritik des Herrn über den Bauzustand seines Hauses in deinem Leben. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, die Strafe des Herrn für den Bauzustand seines Hauses. Wir lesen hier in den Versen 9 bis 11, so spricht der Herr Zebaoth, weil mein Haus so wüst dasteht und ein jeder nur eilt, für sein Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch den Tau zurückgehalten und das Erdreich sein Gewächs. Und ich habe die Dürre gerufen über Land und Berge, über Korn, Wein, Öl und über alles, was aus der Erde kommt, auch über Mensch und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Hier gibt es damals vor 2500 Jahren einen monokausalen Zusammenhang zwischen dem nicht funktionieren irdischen Lebens und dem Bauzustand des Hauses des Herrn. Das sagt Gott ganz eindeutig, weil ihr mein Haus habt wüst liegen lassen. Deshalb läuft es bei euch so schwierig, wie es läuft. Deshalb ist die Dürre da, deshalb habt ihr die Schwierigkeiten, deshalb bringt euch die Arbeit nichts ein. Wir sehen hier einen Tun-Ergehen-Zusammenhang. Da wird immer wieder von den Theologen diskutiert darüber, gibt es einen Tun- und Ergehen-Zusammenhang? Und den gibt es. Bei Gott gibt es einen Tun-Ergehen-Zusammenhang. Könnt ihr auch in der Bibel nachlesen, Psalm 1, nicht, wie es dem geht, der mit Gott geht, der immer wieder an seinem Wort liest, darüber studiert, und wie es dem geht, der Gott abliest, der ein Spötter, ein Sünder ist halt nicht. Könnt ihr nachlesen, Matthäus, in der Bergpredigt Matthäus 6 halt nicht, den Tun-Ergehen-Zusammenhang gibt es. Aber, und das ist ganz wichtig, das sagt die Bibel auch, uns Menschen entzieht sich diese Verfügbarkeit über diesen Tun-Ergehen-Zusammenhang. Also das berichtet die Bibel auch ganz deutlich, bei Hiob beispielsweise, nicht? Da kommen ja die schlauen Freunde an, halt nicht, und die wollen dann über fast 30 Kapitel Hiob erklären, warum denn die Dinge so sind in seinem Leid, wie sie sind, und müssen selber hinterher erkennen, dass sie schuldig geworden sind. Es gibt einen Tun-Ergehen-Zusammenhang, aber den haben wir nicht in unserer Hand und den können wir auch nur rudimentär erkennen. Das ist ganz wichtig. Und vor allen Dingen steht es uns nicht an, über andere Menschen da ihr Leid mitzuerklären. Das ist ganz wichtig. Das ist etwas ganz Komplexes, dieser Tun-Ergehen-Zusammenhang. Ja, der ist da, aber wir können ihn letztlich nicht vollständig verstehen und schon gar nicht damit unsere mathematischen, theologischen Rechnungen begleichen halt, nicht? Aber es gibt diesen Zusammenhang. Und zwar nicht nur im Positiven, dass der Herr den segnet, der ihn fürchtet, dass er den segnet, der in seinem Wort sich gründet, sondern es gibt ihn auch darin, dass der Herr denjenigen straft, der ihn links liegen lässt. Das sagen die Leute ja wie Strafe. Das kommt doch nur im Alten Testament vor. Ja klar, Pastor Latzel predigt jetzt wieder mal über so einen alttestamentlichen Text halt. Hagai, aber das ist doch für uns selbst erledigt. Da denke ich immer, so sprechen nicht nur irgendwelche ungebildeten Menschen, die die Bibel nicht kennen, so sprechen viele Theologen. Da kommen Leute, die sagen, alles erlebt, nicht? Die sagt, Superintendent, der dann gesagt hat mir, ich kann nur noch über die Liebe Gottes sprechen und über die Freundlichkeit des Herrn. Und ich sage, die Strafe und den Zorn, den gibt es für mich nicht mehr. Wortwörtlich. Strafe und Zorn gibt es nicht mehr. Ja, und ich sage, was machen wir mit den Aussagen im Neuen Testament? Die werden überdeckt von der Liebe. Das ist ein Schwachsinn und ein Irrtum. Gott ist der Gott der Liebe, gar keine Frage. Aber er ist auch der Gott des Zornes und der Strafe. Wir müssen beides haben, nicht Gesetz und Evangelium. Und wo wir nur noch so Evangeliumsleute sind, da kriegen wir einen Zustand in der Kirche, wie wir ihn heute erleben halt. Nein, dieser Gott und Herr ist auch ein Gott der Strafe und auch Jesus. Wir haben ja immer wieder so verklärte Jesusbilder halt, nicht? Wo wir da so einen, ja, friedensbewegten, ich sag das so, Gitarre spielenden Hippie so halt haben halt, nicht? Der nichts Böses und Falsches in seinem Herzen hätte halt, nicht? Das ist nicht das Bild der Bibel. Jesus geht hin, als er in den Städten Kapernaum, Gorazin, Bethsaide keine Buße findet. Der verflucht er die Städte und diese Städte sind bis heute nicht wieder aufgebaut worden. Da werden Städte verflucht von dem lebendigen Gott in Jesus Christus. Wo keine Buße ist, verflucht der lebendige Gott. Taufbefehl halt, nicht? Markus 16, nicht? Wer glaubt und getauft ist, der wird selig werden, eine großartige Verantwortung, aber dann eine Verheißung. Aber dann heißt es, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden, sagt Jesus Christus. Verdammung für Nichtglauben. Oder als Jesus einmal am Feigenbaum vorbeigeht, halt nicht, und sieht keine Früchte an ihm, halt nicht, dann sagt, da verflucht er den Feigenbaum halt nicht, keine Früchte. Das ist so das, was Jesus tut. Jesus verflucht Dinge, wenn sie keine Buße tun, wenn sie keinen Glauben haben, wenn sie keine Früchte bringen. Da ist das Fluchwort drüber. Und noch schlimmer, für Menschen, die abfallen vom lebendigen Gott, wie Judas, das ist die Ewigkeit, nicht, die er verloren geht, halt nicht, wo er nur noch gequält wird. Also das ist ganz wichtig, die Bibel spricht da klar und deutlich drüber halt, nicht? Wenn wir uns nicht um den geistlichen Hausbau kümmern, wenn wir in unserem Leben nicht Buße tun, wenn wir nicht an den lebendigen Gott glauben, wenn wir keine Früchte des Glaubens bringen, dann steht über unserem Leben die Strafe. Das ist genauso wie hier in Jerusalem. Dann funktionieren die Dinge nicht. Und das erlebe ich immer wieder in der Seelsorge halt, nicht? Man begleitet ja nicht nur wiedergeborene Menschen. Es kommen immer wieder Menschen auch zu mir, da bin ich ganz überrascht, die überhaupt nichts mit dem Glauben zu tun haben. Die öffnen dann häufig auch so eine Sitzung, wenn man zusammen ist, die sagen, ja, ich bin ja nicht gläubig, aber bei ihnen glaube ich, dass sie mir die Wahrheit sagen. Warum auch immer, ist egal, aber die kommen dann halt nicht. Und dann erzählen die alles, was alles im Leben nicht funktioniert. Und das sind meistens die einfachsten Gespräche, weil man da ganz schnell sagen kann, woran es liegt. Du hast keine Beziehung zum lebendigen Gott, du hast nicht den Geist Gottes in dir, du tust keine Buße, du hast keinen Glauben, du bringst keine Früchte und deshalb ist es so. Und deshalb ist es so, genau wie dort, das Haus Gottes steht wüst. Damals in Jerusalem vor 2.500 Jahren war es tatsächlich ein Haus aus Steinen und aus Holz. Und bei uns ist es das geistliche Haus halt. Und auch das müssen wir in aller Klarheit wissen. Kümmern wir uns nicht um unser geistliches Haus, dann hat das Konsequenzen für unser normales Leben. Dann müssen wir auch mit der Strafe des lebendigen Gottes rechnen. Das ist der zweite Punkt, die Strafe des Herrn für den Bauzustand seines Hauses. Ein drittes, der Aufruf des Herrn zum Bau seines Hauses. Da heißt es im Vers 7 und 8, so spricht der Herr Zebaoth, achtet doch darauf, wie es euch geht, geht hin auf das Gebirge und holt Holz und baut das Haus. Also Gott kritisiert den Bauzustand damals, dass das eine Ruine ist. Er sagt ihr noch an, weil das so ist, habt ihr die Strafe, aber dann sagt er, ihr könnt jetzt was verändern. Baut mein Haus, geht ins Gebirge, schlagt die Bäume, holt das Holz und baut mein Haus auf. Das ist die Stimme des lebendigen Gottes. Und die damals in Jerusalem, die haben es verstanden, die haben Furcht vor dem Herrn gehabt, haben gesagt, das wollen wir jetzt tun und haben den Tempel dann wieder aufgebaut. Gott ruft auf, Holz zu holen. Und jetzt nehme ich dieses Bild symbolisch, allegorisch. Wir sind nicht aufgerufen, ein neues Kirchgebäude zu bauen. Aber wir sind aufgerufen, unseren geistlichen Tempel aufzubauen. Und den können wir auch nur dann auferbauen, wenn wir Holz holen. Und jetzt bin ich wirklich mal ganz allegorisch. Das ist das Holz, das wir haben. Nicht, dass ich halte jetzt für die, die am Internet sind, die Bibel hoch. Nicht? Und die Bibel ist ja aus Papier. Und wo kommt Papier her? Das ist alles aus Holz. Auch dafür sind Bäume geschlagen worden, halt, nicht, damit diese Bibel gedruckt werden konnte auf dem Papier. Und so wie die Menschen in Jerusalem damals das Holz holen mussten, um das Haus wirklich zu bauen, so müssen wir unser geistliches Haus bauen mit diesem Holz, mit der Bibel. Hiermit auferbauen wir unseren Glauben. Das ist mir ja so wichtig, dass ich immer wieder an die Gemeinde rangehe, immer wieder an die Gemeinde rangehe, sage, ihr müsst euch in der Bibel gründen, ihr müsst im Wort Gottes lesen halt. Und leider erlebe ich das immer wieder viel zu stark halt, nicht, dass selbst gestandene Christen wirklich da, ja, laissez-faire werden. Meine These ist ja immer wieder, zwei Kapitel, ein Altes Testament, ein Kapitel Altes Testament, ein Kapitel Neues Testament, damit man die Grundversorgung hat. Drunter geht's nicht, dann nimmt euer geistliches Haus Schaden, wenn ihr euch nicht stärkt daran. Ich wiederhole nochmal eben dieses Wort aus 1. Petrus 2. Da heißt es, kommt zu Jesus als zu dem lebendigen Stein, der von Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Ja, wenn jemand ein bisschen unbeleckt ist vom christlichen Glauben, der fragt, ja, wie soll ich denn zu Jesus kommen? Der ist doch gar nicht mehr hier. Ja, aber Jesus ist doch das Wort, nicht? Also müssen wir da hingehen. Und da bauen wir uns auf. Wir müssen keine Steine schleppen, nicht irgendwelche Felsen, sondern wir müssen uns im Wort gründen und dann auferbauen wir unseren Geist. Das ist dieses Bild halt, nicht? Das ist der Aufruf des Herrn zum Bau seines Hauses. Und bitte, da prüft euch nochmal, wie es bei euch aussieht. Wie ist euer Wachstumsprozess, euer Baufortschritt des geistlichen Menschen? Die Bibel ruft uns dazu auf, dass wir wachsen sollen in allen Stücken hin zu dem, der das Haupt ist, Jesus Christus. Wir sollen wachsen im Glauben. Und wie ist dein Wachstum im Glauben, dein Baufortschritt an deinem geistlichen Tempel? Bist du in der letzten Zeit gewachsen in der Lehre, dass du tiefer in die Erkenntnis Gottes reingekommen bist? Bist du gewachsen in der Liebe zu Gott, zu deinem Nächsten und zu dir selbst? Und bist du gewachsen im Loslassen von den irdischen Dingen, dass du dich nicht kümmerst um die getäfelten Wohnzimmer, sondern dass du sagst, ich kümmere mich um das geistliche Haus? Und dazu ruft dich Gott auf. Wenn du erkannt hast, dass der Bau deines geistlichen Hauses momentan nicht in Ordnung ist, halt nicht, dann sagt Gott dir, kümmere dich jetzt um dein Glaubenshaus. Und der Weg, mit dem das geschieht, das ist die Schrift. Das ist die Schrift. Das ist das Holz, das wir zu nehmen haben, mit dem wir zu bauen haben, halt nicht. Und das ist wichtiger als alles andere, dieser Bau an diesem geistlichen Haus. Auch hier wieder nicht meine Idee. Jesus in der Bergpredigt, Matthäus 6, 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Alles andere fällt euch dann wieder zu. Das ist die Umkehrung halt, nicht? Wir denken ja immer so nach dem Motto, wir müssen erst alles Irdische erledigen und dann ist noch ein bisschen Platz eben fürs Reich Gottes. Aber wisst ihr, dann erleben wir genau das, was die Menschen in Jerusalem erleben mussten, dass dann die Strafe Gottes kommt und alles nur noch mühseliger wird. Bei Gott ist es ganz anders. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Alles andere, um das du dir dann Sorgen machst, Essen, Trinken, Kleidung, das läuft alles automatisch. Das verheiße nicht ich. Das verheißt der lebendige Gott. Bitte lest es nach, prüft es nach. Aber genauso ist es, so funktioniert Gott. Und Gott ruft dich dazu auf. Bau an deinem geistlichen Haus und du wirst sehen, wie die Dinge in deinem Leben sich auch dadurch verändern. Nicht nur, dass du da ein Stück weit redekompetenter in deinem Hauskreis wirst, weil du dann in der Lehre weitergekommen bist. Nein, dein ganzes Leben wird sich verändern. Deshalb der Aufruf, kümmere dich um dein Glaubenshaus. Gott ruft dich dazu auf, daran zu bauen. Und ein viertes und letztes, die Verheißung des Herrn für den Bau seines Hauses. Die ersten drei Punkte waren ja schon so ein bisschen angehend, die waren ein bisschen kritisch auch halt, aber so war der Text. Aber dann schließt unser Predigttext mit einer wunderbaren Verheißung halt, nicht? Nachdem das Volk sich da in Jerusalem dann bekehrt hat und gesagt hat, jawohl, darum müssen wir uns jetzt kümmern, wir bauen das jetzt auf. Da lässt Gott Folgendes durch den Haggai ausrichten. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, der beauftragt war mit der Botschaft des Herrn an das Volk. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Das ist die Verheißung des Herrn für diejenigen, die an seinem Haus bauen, die mittun in der Gemeinde, die aber vor allen Dingen bauen an ihrem eigenen geistlichen Haus, dass Gott ihnen sagt, dass er bei ihnen ist. Das klingt für den irdisch gesinnten Menschen erstmal so wenig, nicht? Der hätte da lieber, dass es da steht, ja, und wenn du das machst, dann kriegst du doppelt so glückliche Ehe, 15 Jahre mehr Leben halt nicht und so viel zugewinnen bei deinen Aktiengeschäften. Das steht hier nicht. Hier steht nur ganz simpel, ich werde mit euch sein. Ich werde bei dir sein. Aber wer ein Stück weit im Glauben gewachsen ist, der nur einen Anfang von einer Ahnung hat vom lebendigen Gott, der weiß, dass das das Allergrößte ist. Dass das was ganz Starkes ist, dass der lebendige Gott uns das sagt, wenn wir anfangen, in unserem geistlichen Haus zu arbeiten, das zu renovieren und aufzubauen, dass er bei uns ist halt. Er geht mit uns. Das ist das Gewaltigste und Stärkste, was es gibt. Als Mose nach Ägypten gehen soll, nicht? Da ist ja in 2. Mose 3 und 4 diese Diskussion mit Gott halt nicht, wo er den Namen bekommt und wo er dann den Stab bekommt mit so ein paar Tricks, wo er dann den Pharao überzeugt. Aber das Erste, was Gott ihm mitgibt, dabei, als er dann fragt halt nicht, wer bin ich denn halt nicht, da sagt Gott zu Mose halt, ich will mit dir sein. Ich will mit dir sein. Und wenn du mit dem lebendigen Gott gehst, dann ist in dieser Welt alles geritzt, dann ist alles in Ordnung. Da mag es manchmal schwierig sein, aber dann ist alles gut in deinem Leben halt, nicht? Das ist das Größte, was dir passieren kann halt. Ich will mit dir sein. Als David in 1. Samuel 17 da das mitkriegt, dass der Goliath das Volk Israels beschimpft, keiner sich traut, gegen den Riesen zu kämpfen halt nicht, er sagt, den erledige ich halt nicht. Und dann sagen alle, du bist zu klein, du bist zu schwach. Und dann sagt er, also der Gott, der mir gegen Löwen und Bären geholfen hat, der mit mir war, der wird mir auch helfen gegen diesen Riesen halt nicht. Und dann sagt Saul zu ihm, das ist eine ganz wichtige Stelle, geh hin, der Herr sei mit dir. Saul, der König, hat an dem Moment verstanden, dieser David war in der Begleitung des lebendigen Gottes. Der Segen lag ja auf ihm. Und wenn der Segen Gottes auf dir liegt und wenn Gott mit dir geht halt nicht, dann kannst du in die Riesenprobleme reingehen, wie eben David gegen den Goliath, und dann haust du die weg halt nicht. Das ist die Verheißung, die Gott denen gibt, die an seinem Haus bauen, an dem geistlichen Haus bauen halt, dass Gott mit ihnen ist halt. Darauf kommt es an. Wenn ich mich von Menschen vom Telefon verabschiede oder so, dann sage ich ganz häufig Gott befohlen. Dieses Gott befohlen heißt nichts anderes als Gott sei mit dir. Und nicht jeder versteht das. Manche lächeln dann so ein bisschen halt nicht und können das nicht so richtig wechseln, wenn sie aus der Welt sind und nicht bei Christus sind. Aber ein Christ weiß, was das heißt, dass Gott mit einem ist. Nicht? Und darauf kommt es an, dass Gott bei uns ist und dass Gott mit uns ist. Halt. Dann sind wir gesegnet. Und das möchte ich dir zusprechen als die Verheißung, die Gott dir gibt, wenn du anfängst, an deinem geistlichen Haus zu bauen. Dann ist er bei dir. Und dann ist alles in Ordnung in deinem Leben. Wenn Gott mit dir ist, dann ist alles gut. Ohne Gott kannst du nichts tun, ist aller Segen dahin halt nicht. Aber mit dem lebendigen Gott ist alles in Ordnung. Und diese Verheißung galt nicht nur den Menschen in Israel vor 2500 Jahren, sondern diese Verheißung gilt eben auch dir. Gott ist bei dir, Gott ist mit dir, wenn du an seinem Haus baust. 4 Punkte zu diesem Predigttext. Das Wort des Herrn über den Bau seines Hauses. Erstens, die Kritik des Herrn über den Bauzustand seines Hauses. Zweitens, die Strafe des Herrn für den Bauzustand seines Hauses. Drittens, der Aufruf des Herrn zum Bau seines Hauses. Und viertens, die Verheißung des Herrn für den Bau seines Hauses. Ich habe es eben in der Predigt schon einmal gesagt, ich habe den Text deshalb heute mitgebracht, weil heute der Wochenspruch lautet, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Und das, was du ganz persönlich gehört hast, an Kritik, an Erklärung für das, was in deinem Leben schiefgelaufen ist, an dem Aufruf oder eben auch an der Verheißung. Das, was du gehört hast in dieser Predigt aus der Stimme des Herrn, das nimm an und das setz um in deinem Leben und verstock dein Herz nicht gegenüber dem lebendigen Wort unseres Gottes über den Bau seines Hauses. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem lebendigen und auferstandenen Herrn. Amen.